Guten Morgen, auch ich wünsche Ihnen noch ein gesegnetes Osterfest. Ich predige, wie vorhin schon vorgelesen, über Lukas 24, Abvers 13, wo diese zwei Jünger von Jesus von Jerusalem nach Emmaus gehen. Zu Beginn ein kleines Erlebnis einer Schwester in einem Altersheim hier in der Nähe. Sie kam in das Zimmer einer blinden Heimbewohnerin und ordnete dort die Blumen neu, worauf die Heimbewohnerin sich fragte: Sagen Sie, Schwester, geht es Ihnen heute nicht gut? Die war ganz erstaunt, sie hatte nämlich noch keinen Ton gesagt, und fragte sie: Ja, wie kommen Sie darauf? Sagt sie: Ja, das habe ich an Ihrem Gang gemerkt. Erstaunlich. Eine blinde Frau merkt an dem Gang einer sie betreuenden Schwester, dass es ihr nicht gut geht, was auch stimmte. Hier sind zwei Freunde von Jesus, zwei Jünger, unterwegs, und auch an ihrem Gang kann man merken, dass es ihnen nicht gut geht. Wer von Jerusalem weggeht, Jerusalem liegt 800 Meter hoch, mit dem geht es immer bergab. Das kann man ja auch übertragen auf Gott, wer sich sozusagen von Gott abwendet, wie auch immer das motiviert ist, mit dem geht es immer bergab. Ja, eigentlich war es ein Weg der Resignation. Ich nehme an, das ist ein Thema, das jeder von uns auch aus dem persönlichen Leben kennt, dass er hin und wieder resigniert ist, vielleicht auch heute Morgen der eine oder andere. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Latein in der Schule gelernt hat. Signare heißt ja eigentlich kennzeichnen, signieren, unterschreiben. Und resignare heißt dann die Unterschrift widerrufen, ja, durchstreichen. Was Sie gerade vorher zu Papier gebracht haben, sagen, gilt nicht. Es ungültig machen. Jemand, der resigniert, der lässt den Kopf hängen, sagt, es hat es nicht gebracht, die Schwierigkeiten waren größer, irgendwie habe ich mich enttäuscht, ich komme da nicht weiter oder nicht durch. Hier sind zwei Männer, die eine glühende Liebe zu Jesus hatten, aber jetzt waren sie völlig frustriert, enttäuscht. Wir könnten sagen, wir haben auf das falsche Pferd gesetzt, es hat nicht gewonnen, die Hoffnung haben wir begraben. Dieser Fußweg von 10 bis 12 Kilometer nach Emmaus war für sie ein sehr schlimmer Weg. Eigentlich ein Weg zurück in ihren Alltag ohne Jesus. Es gibt ja auch so Leute, die mal begeistert mit Jesus unterwegs waren. Junge Leute kenne ich da viele, und irgendwann stecken sie den Kopf in Sand und sagen, das war es nicht gewesen, und wenden sich aus diesem oder jenem Grund ab. Der Name Kleopas heißt übrigens Ruhm des Vaters. Ob er jetzt ein Prachtkind war, weiß ich nicht, der Ruhm des Vaters. Im Moment war er gerade nicht ganz der Ruhm seines himmlischen Vaters, aber er konnte es ja wieder werden. Sie waren unterwegs nach Emmaus, das heißt übersetzt heiße Quellen, also etwas, wo man sich erholen und entspannen kann. Aber in einem schönen Psalm 87, Vers 7 heißt es, all meine Quellen sind in dir, gemeint ist eigentlich Jerusalem, aber letztlich Gott. Aber im Moment waren ihre Lebensquellen gerade nicht mehr in Gott, sondern sie waren von ihrer Erfahrung geprägt. Und das ist ja immer interessant, die Frage, wenn jemand bei den Schwierigkeiten spürt, wo es lang geht, ist das dann ein Realist oder ein Pessimist? Ein Realist ist jemand, der sich an den Erfahrungen orientiert. Ein Pessimist ist jemand, der Befürchtungen noch mit einbaut, eine besondere Art der Interpretation hat. Ja, waren Sie jetzt Realisten oder Pessimisten? Oder beides. Sie lebten erfahrungsorientiert, und in der Erfahrung ist noch nie ein Mensch vom Tod zurückgekommen, es sei denn, er war scheintot und ist wieder aufgewacht oder wurde heute vielleicht mal nach 5 Minuten wiederbelebt. Aber in dem Sinne war das ja dann kein Todeszustand, richtig? Wo er wieder herauskam. Ja, interessant, wenn man bei Gott Dinge beweisen möchte, ist das meistens unmöglich. Beweisen kann man nur Dinge, die man wiederholen kann. Ja, wenn ich jetzt hier meine Uhr, einen Gegenstand fallen lassen würde, würde der immer gleich schnell fallen, aus derselben Höhe. Weil die Schwerkraft der Erde steckt ein Gesetz dahinter, das lässt sich beweisen, berechnen, es ist immer dasselbe. Insofern kann man Analogiedenken üben, insofern, dass man sagt, es ist immer ähnlich, Analogien. Aber bei Gott ist alles, jetzt lernen Sie ein neues, schönes Fremdwort, kontingent, das heißt zufallend, es ist einmalig. Und einmalige Dinge lassen sich eben, wie gesagt, nicht wiederholen, auch nicht beweisen. Einmalige Dinge kann man höchstens durch Zeugenaussagen erhärten, aber nicht wiederholen. Insofern scheitert bei Gott oft der Beweis, nicht weil es nicht war, sondern weil es einmalig war. Ja, Jesus hatte ja gesagt, er würde auferstehen, aber das hat ihm keiner geglaubt, weil das der Erfahrung nicht entsprach. Ich weiß nicht, wie viele schöne Worte Gott Ihnen schon gesagt hat oder mir, die wunderbar waren und wir haben sie nicht geglaubt. Wir haben sie gehört, wir haben gesagt, irgendwie die Wirklichkeit ist doch ganz anders. Ja, sie waren resigniert, sie gaben den Schwierigkeiten den Sieg. Das Schlechte hat sich durchgesetzt, Leute, die die Flinte ins Korn werfen, Aussteigertypen. Ich vermute, das ist Ihnen sicher auch an diesem oder jenem Punkt Ihres Lebens schon so gegangen, auch in Ihrem Dienst oder vielleicht auch in der Gemeinde, dass Sie sagten, am liebsten würde ich hier alle Koffer packen, Tür zu machen und gehen. Für manchen ist das vielleicht auch in seinen persönlichen Beziehungen manchmal so, aber Gott möchte eigentlich immer wieder uns ermutigen, es geht weiter. Ja, dann kommt dieser erstaunliche dritte Begleiter, der von nichts eine Ahnung zu haben scheint, der gar nicht Bescheid weiß, weil er fragen muss, was ist denn passiert, dass ihr den Kopf so hängen lasst. Das ist ja immer interessant, wenn mitten in die Resignation plötzlich eine andere Stimme kommt, die da nicht mehr mitmischt, sondern im Gegenteil mehr fragt, was ist los mit euch? Gott schickt uns zur richtigen Zeit die richtigen Leute in den Weg. In diesem Fall war es Jesus, aber in diesen richtigen Leuten kann ja auch Jesus in den Weg geschickt werden bei uns. Ja, Jesus tadelt sie eigentlich ein bisschen. Sie erzählen ihm ja von diesem Propheten, der gescheitert ist, und sie dachten, er würde Israel erlösen. Und er fragte sie dann und sagt, sie seien unverständig und zu trägen Herzens, also nicht zu trägen Denkens, zu trägen Herzens, um alles zu glauben, was in der Bibel steht. Und dann fragt er, musste nicht Christus dieses leiden? Es ist interessant, bei Gott gibt es ein göttliches Muss. Das ist ein Wort, was wir nicht lieben. Teenager schon mal ganz besonders nicht. Wenn die Mutter sagt, du musst das machen, dann sagen sie meistens spontan nein oder später oder ich komme gleich, aber es passiert nichts. Das Muss ist ein hässliches Wort für uns, häufig. Aber in der Bibel taucht es öfters auf, zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 3 und 4, gleich viermal hintereinander. Da heißt es, jemand, der zu Gott gehören will, muss wiedergeboren werden. Das heißt, er muss Jesus hautnah erleben, indem er in sein Leben kommt. Da heißt es, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, muss der Sohn des Menschen erhöht werden, nämlich am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Johannes der Täufer sah seinen Freund Jesus und sagte, jener muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Gleich zweimal eine Mussrichtung. Und dann marschierte Jesus einmal von Galiläa nach Judäa. Und die frommen Juden sind ja da immer außerhalb Samarias gewandert, weil das ein unreines Gebiet war. Sie sind über den Jordan gegangen, auf der anderen Seite lang gegangen. Aber von Jesus heißt es, er musste durch Samaria reisen. Das heißt, durch dieses unreine Gebiet, das von Fremden bewohnt wurde. Und dort hat er dann eine Frau getroffen, deren Leben er verändert hat. Es wäre interessant, auch für ihr und mein Leben rauszukriegen, was wir oft nicht rauskriegen, wo es auch bei uns so ein göttliches Muss gibt, wo irgendwelche Wegstrecken eingebaut sind, wo wir sagen, oh, das gefällt mir nicht unbedingt, aber vielleicht ist es ja ganz genau das, was Gott möchte für Sie oder mich. Ja, dann macht er so eine kleine wandernde Bibelstunde. Er fängt an bei Mose und den Propheten und erklärt in allen Schriften, was über diesen Messias steht, warum er leiden musste. Ich mache das jetzt relativ kurz mit Ihnen. Fangen aber auch bei Mose an, da ist die erste Stelle, die auf diesen leidenden Messias hinweist, der Ausdruck an der Zuspruch, oder was heißt Zuspruch, die Warnung für diese Schlange, dass ihr gesagt wird, dass ihr jemand den Kopf zertreten wird, aber sie wird ihn in die Ferse stechen. Und zwar wäre das ein Nachkomme einer Frau, also ein sterbender Sieger würde die Macht der Schlange beenden, Schlange ein Bild für den Teufel. Der erste Hinweis auf diesen sterbenden Messias. Ja, später gab es dann den Abraham, der seinen Sohn opfern sollte als Gehorsamsprobe für Gott. ihm wurde das am Ende erlassen und an der Stelle wurde ja ein Bock geopfert. Aber Gott hatte sich selber nicht erlassen, seinen Sohn herzugeben für uns. Dann gab es einen Josef, der von seinen Brüdern gehasst wurde, weil er so Erwählungsträume erzählte, dass sich alle vor ihm verneigen. Und er verschwand dann schließlich im Gefängnis, wurde sozusagen lebend begraben, wobei die Gefängnisse damals nicht so schön waren wie heute. Aber dann wurde er wieder erhöht. Er wurde der zweitmächtigste Mann in Ägypten und der Retter der ganzen damaligen Welt. Also auch jemand, der eigentlich begraben wurde und dann wieder auferstanden ist in einem gewissen Sinne. Ja, und dann gab es dieses Passa-Fest, was ja auch heute noch gefeiert wird, wo so ein Lamm geschlachtet wurde und mit dem Blut des Lammes an der Tür wurde eine ganze Familie geschützt vor dem Zorn Gottes. Aber diesem Lamm durfte kein Knochen gebrochen werden, als es geschlachtet wurde. Ein Lamm, ein Bild für Jesus, er hatte solch eine Lammesnatur, er hat nicht die anderen geopfert, sondern sich selbst. Und als er starb, wurde ihm kein Knochen gebrochen. Während die zwei Leute, die mit ihm starben, die starben ja erst später, dadurch, dass ihnen diese Soldaten die Beine durchschlugen und sie dann in sich zusammensackten und an einem Kreislaufkollaps starben. Das heißt, denen wurden die Knochen gebrochen, aber Jesus nicht. Ja, das waren jetzt ein paar Hinweise. Diese erhöhte Schlange in der Wüste, ich nehme noch ein paar von Propheten. Jesaja 7, Vers 14 heißt es, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären wird, der den Namen Immanuel trägt. El heißt Gott, Immanuel heißt mit uns. Also ein junger Mann soll da zur Welt kommen, der den Namen trägt, mit uns ist Gott. Das ist ein Name, den Sie und ich nicht tragen könnten. Mit mir persönlich ist Gott, aber ich bin ja jetzt nicht dieser Gottesträger für alle anderen. Obwohl Gott natürlich auch durch den einzelnen Gläubigen handeln kann. Oder Jesaja 9, Vers 2 und 6. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Jesus sagte später mal, ich bin das Licht der Welt. Und in Vers 6 heißt es von ihm, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Es wird also jemand sein, der ganz unscheinbar anfängt, aber auf dessen Schultern einmal die ganze Herrschaft ruhen wird. Viele von Ihnen kennen diese Geschichte von dem Atlas, diesem armen Halbgott, der die Weltkugel tragen musste in der griechischen Sagenwelt. Und er hatte immer gestöhnt. Wir stöhnen ja auch oft unter der Last, die uns bedrückt. Aber die Herrschaft kommt auf Jesu Schulter, auch in Ihrem Leben und meinem. Er ist bereit zu tragen. Ja, dann Jesaja 11, Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und dann kommen 7 Geistbezeichnungen. 42, Vers 6, er wird der Bundesmittler sein und ein Licht der Völker. Also interessant, nicht nur ein Licht für das Volk Israel, sondern ein Licht der Völker. Und Jesus sagte ja auch, ich bin das Licht Israels. Nein, ich bin das Licht der Welt. Ja, und dann ein ganz wunderbarer Vers, Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen grundlegenden, kostbaren Eckstein. Wer glaubt, wird nicht zu Schanden. Ja, und jetzt der Sprung von den Propheten weg zu den Psalmen und Schriften. Im Psalm 118, Vers 22 heißt es dann von diesem Stein, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das heißt, Gott hat ihn gelegt, aber die Bauleute haben gesagt, weg damit. Ja, spätestens am Kreuz wurde er ausrangiert, aber die Bibel sagt, er ist zum Eckstein geworden, das heißt zu dem Stein, an dem sich alles ausrichtet. Alle Richtungen sind auf diesen Stein fixiert. Wenn Sie den Psalm 22 lesen, lesen Sie fast einen Bericht von der Kreuzigung, wo beschrieben wird, wie das so war, dieses Leiden. Und es dann heißt in den Vers 17, sie durchbohren mir Hände und Füße. Es war eine Form der Hinrichtung, die zur Zeit Davids, der diesen Psalm schrieb, 1000 vor Christus, völlig unbekannt war, dass jemand Hände und Füße durchbohrt wurden. Aber dann in Sacharja 12, Vers 10, das ist ein später Prophet, heißt es, sie werden hinschauen auf ihn, den sie durchbohrt haben. Das heißt, wenn Jesus wiederkommen wird, wird es ihnen wie Schuppen von den Augen fallen, und sagen, den haben wir ausrangiert, das ist doch unser Messias, unser Heiland. Sie werden hinschauen auf ihn. den sie durchbohrt haben, und werden bitterlich weinen. Klar, wenn man plötzlich einsieht, was alles schiefgelaufen ist und was da an Liebe dahinter steckt und man hat es nicht erkannt, ist das ja schon sehr niederschmetternd, allerdings auch wieder aufbauend, je nachdem, wie man es sieht. Jesaja 53 noch, dieser ganze Abschnitt über diesen Knecht Gottes, wo es dann heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Er ist durchbohrt, misshandelt, geschlagen um unsertwillen. Es gibt viele Leute, vielleicht auch hier unter uns, die fragen, womit habe ich das verdient? Gemeint ist immer, dass es mir so schlecht geht. Was habe ich ausgefressen, damit ich jetzt krank bin oder irgendeine Beziehung kaputt ging oder finanzielles bergab ging oder ich die Stelle nicht gekriegt habe, was auch immer. Und da kann man sagen, verdient hast du das gar nicht. Die Strafe liegt nicht auf dir, sondern auf Jesus. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Ja, das waren jetzt so ein paar Hinweise. Es gibt noch ganz viel mehr. Die hatten ja immerhin 10 Kilometer Zeit, also sagen wir vielleicht 2,5 oder 3 Stunden waren sie unterwegs. Und langsam fühlten die Leute sich innerlich bewegt, aber sie wussten nicht, warum. Sie haben dann diesen dritten Besucher abends eingeladen zum Abendessen. Und damit haben sie, ohne es zu wissen, eigentlich einen Bibelvers erfüllt. In Johannes 1, Vers 12 heißt es mal, wie viele Jesus aufnahm, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Sie wussten ja nicht, dass es Jesus ist, den sie da aufnehmen in ihren Lebensraum. Aber genau das haben sie getan. Und beim Brotbrechen, beim Abend, so Leute dort haben ja so runde Fladenbrote, kennen Sie hier von aus dem türkischen Bereich vielleicht, die man so zerreißt und dann verteilt. Bei diesem Zerbrechen des Brotes haben sie ihn erkannt, aber in dem Moment war er auch schon wieder verschwunden. Er hatte ja einen anderen, wie soll man sagen, Lebenszustand als wir, insofern konnte er auch als eine Geistperson plötzlich wieder fort sein. Aber sie hatten jetzt geöffnete Augen und wussten, das war Jesus. Und dann haben sie noch eine Nachtwanderung, wahrscheinlich war es mehr ein Jogginglauf, nach Jerusalem zurückgemacht, immer berghoch, 800 Meter aufgestiegen aus dem Tal, um den anderen zu sagen, wir haben Jesus entdeckt. Und es wäre doch schön, wenn mancher unter uns auch einmal einem anderen verraten würde, wie er denn Jesus entdeckt hat in seinem Leben. Wie Gott ihm persönlich die Augen geöffnet hat, sodass er feststellte, das ist nicht nur Sonntagsschulunterricht, was ich hier mitkriege, oder nur Konfistunde oder nur Gottesdienst, sondern da redet Jesus mit mir. Er hat mir die Augen geöffnet, mir das Herz erwärmt und jetzt kenne ich ihn. Das macht einfach Mut, sowas auch auszutauschen. Aber als sie da freudestrahlend in den Raum kamen, wo sich diese Jünger ursprünglich versteckt hielten, stellten sie fest, das ist gar nichts Neues für die Leute. Das haben die auch schon rausgekriegt, dass Jesus lebt. Und dann haben sie ausgetauscht, wie jeder ihn kennenlernte. Und das finde ich interessant, dass Glauben die Lebensrichtung, die Laufrichtung verändern kann. Ja, erst ging es bergab mit ihnen und sie sind weggelaufen. Jetzt sind sie sozusagen zum Glauben gekommen an Jesus und sind umgekehrt und haben eine neue Laufrichtung bekommen, nämlich wieder zurück dort, wo sie eigentlich weggelaufen sind. Das finde ich schön, wenn Jesus Gläubige verändert, nicht nur in ihrem Denken, sondern auch vielleicht in ihrem Lebenslauf, sodass da eine neue, gute Richtung entsteht, die von Gott kommt, sei es in kleinen Situationen oder ganz grundlegend, die sich dann weiter auswirkt. Ja, Rückkehr nach Jerusalem, jetzt war Jesus bekannt, sie konnten austauschen, wie sie ihn kennenlernten. Die Frage, wer lebt erfahrungsbezogen? Und wer lebt verheißungsbezogen? Gott führt uns zwar durch Erfahrungen hindurch, aber er führt uns durch sein Wort. Und ich vermute, dass jedem von Ihnen Gott persönliche Zusagen gemacht hat oder machen wird in seinem Wort, wo er sagt, das gilt dir ganz persönlich. Wo bei diesem Wort im Moment vielleicht noch überhaupt keine Erfahrung entspricht. Aber es ist eine klare Zusage. Und dann die Frage, ob wir und Sie das glauben und die Erfahrung hinterher kommt. Jemand verglich es mal mit 3 Männern, die auf einer Mauer laufen. Der erste heißt Verheißung, also die Zusage, der zweite Glaube und der dritte Erfahrung. Und solange dieser zweite Mann, der Glaube, auf diese Verheißung schaut, hat er die Mauer im Blick, geht es gut. Wenn er sich aber zu der Erfahrung rumdreht, verliert er die Mauer aus dem Blick und steht in der Gefahr, abzustürzen. Ja, was ich Ihnen und mir wünsche, ist, verheißungsorientiert zu leben, zu glauben, dass das, was Gott Ihnen und mir in seinem Wort zusagt, nicht nur stimmt, sondern auch geschieht. Und wenn wir resigniert sind und dann Jesus in unserer Situation entdecken, wird er diese Situation wahrscheinlich verändern und damit auch die Laufrichtung im Leben verändern und befreien. Herr Jesus, du hast damals diese zwei Männer ja eigentlich von Herzen gewonnen, auch wenn du sie ein Stück weit tadeln musstest, hast du ihnen doch viel Gutes getan. Danke, dass du das auch bei uns tust, dass deutlich wird, dass Resignation nicht die letzte Lösung ist, sondern dass du da bist. Danke für die vielen guten Zusagen in deinem Wort und für deine Gegenwart.